have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute schauen wir uns das Bigger Picture der NBA Playoffs Conference Finals an. Wahnsinn, dass ein großer Teil der Postseason schon wieder vorbei ist. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, um die Wurst oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ich freue mich riesig auf die heutige Folge und ich gehe mal stark von aus, dass das meinem kongenialen Gegenüber genauso gehen wird. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sprechen heute über zwei Conference-Finals-Begegnungen, die wir alle so vorhergesehen haben. Gerade im Osten hat sich ja die gesamte Saison über dieses Powerhouse-Matchup-Duell zwischen den Knicks und Pacers angedeutet. Es sah zwischenzeitlich mal so aus, als ob es eventuell Cleveland oder Boston noch werden könnte, die diesen beiden Top-Favoriten hier irgendwas streitig machen könnte, aber dass die Knicks und Pacers hier durchmarschieren und jetzt im großen Gipfeltreffen gegeneinander spielen werden, das war ja so auch vorherzusehen. Ich fand's schwierig, mich vorzubereiten auf diese beiden Serien, weil ich kann nicht mehr unbedingt sagen, warum, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass man direkt hier Situationen hat, wo die Matchups so auf der Hand liegen, wo man direkt sagen kann, okay, hier, so kann das eine Team gezielt die Schwachstelle des anderen Teams irgendwie attackieren oder hier sehe ich jetzt bei dem einen Team den übelsten strategischen Vorteil gegenüber einem anderen. Das war jetzt so für mich persönlich erstmal nicht zu erkennen. Ich denke, wir reden hier auch über zwei wahnsinnig umkämpfte und knappe Serien. Das werden wir jetzt rausarbeiten. Aber bevor wir uns hier ans Eingemachte machen, natürlich die obligatorische Frage. Wir hören uns ja nicht allzu oft dieser Tage. Ich krieg kaum noch was mit von dir. Ich höre kaum noch was von dir. Wie geht's dir, mein Freund? Was macht das Leben?
Es geht mir gut soweit. Es ist in aller Hellgottsfrühe hier heute Morgen, aber ich bin bewaffnet mit einem Holy Energy Drink. Ich nehme mal an, du auch.
Oh ja, ich habe ihn hier am Start.
Ja,
heute
wunderbar.
Mal wieder den Strawberry Shark hier am Sippen.
Oh, das ist der gute Einfluss von mir, möchte ich meinen. Ja. Du kannst gleich ja vielleicht an der Stelle, wenn wir schon drüber reden, erzählen, was die Leute bei Holy so finden können. Aber um deine Frage noch ganz kurz zu beantworten, mir geht's gut soweit. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich riesig auf die Conference Finals. Ich denke, der Rhythmus in den nächsten Tagen wird dann ein bisschen entspannter. Dadurch, dass wir, gut, das hatten wir jetzt in letzter Zeit auch schon, weil ein paar der Zweitrundenserien ja relativ früh zu Ende waren. Aber jetzt hast du einfach wirklich diesen schönen Rhythmus. Jede Nacht ein Game, jeden Morgen ein Game sich reinziehen oder dann vielleicht auch mal live in der Nacht und morgens ein bisschen länger ausschlafen. Da freue ich mich drauf. Das wird ein bisschen ein geregelterer Ablauf als jetzt noch in den letzten Wochen, wo wir zum Teil 2-3 Spiele pro Nacht hatten, pro Abend hatten. Man gar nicht so richtig wusste, wo man jetzt anfangen soll. Und ich freue mich natürlich auch auf die beiden Matchups und ich freue mich auf die heutige Aufnahme, was wir da so analysieren und unter die Lupe nehmen werden. Weil, um das schon mal zu spoilern, mir geht's ähnlich. Ich denke, es gibt hier viele verschiedene Wege, wie man aufeinandertreffen könnte auf beiden Seiten in beiden Serien. Und das verspricht sehr viel Spannung für die heutige Aufnahme. Und wie gesagt, damit wir da uns durchboxen können am frühen Morgen. Naja, 9.15 Uhr. Da ist manch einer schon seit 2 Stunden am Arbeiten. Ja. Da sollten wir uns nicht beschweren. Aber für uns ist es ein relativ früher Morgen. Um das durchzuhalten, sind wir beide bewafft mit unserem Holy Energy Drink. Ich habe mich für den Frosty Fox entschieden heute Morgen. Und ja, viel braucht man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Holy, ein treuer Begleiter für uns beide alltäglich.
Die regelmäßigen Hörer, die kennen es bereits. Die werden die nächsten 2 Minütchen vielleicht auch skippen. Aber falls es jemanden gibt, der Holy noch nicht kennt, sind die in meinen Augen besten Softdrinks im Game. Energies, Iced Teas, Hydration Drinks, Milkshakes. Seit kurzem auch ohne Zucker, ohne Chemie, ohne Bullshit, alles 100% natürlich, lecker. Es gibt eine große Auswahl an Sorten, eine Menge davon, richtig lecker. preisgünstig und auch gut für die Umwelt. Wenn es die Leute gibt, die besonders Wert darauf legen, wird Verpackungsmüll eingespart, dadurch, dass es in großen Tabs und wiederverwendbaren Shakern konsumiert wird. Also sehr, sehr feine Sache, Holy. Seit Jahren treuer Partner von mir, von diesem Podcast. Wir sind beide riesige Fans und trinken all day, every day Holy. Checkt das Ganze gerne mal aus. Wir haben zwei Rabattcodes. Einmal DS5, großes D, großes S, großes 5 für einen 5 Euro Neukundenrabatt und den Gutscheincode DS für 10% ab der zweiten Bestellung für Bestandskunden. Was ist los?
Ich fand's witzig, dass du hast gesagt, großes D, großes S, große 5. Fand ich sehr schön.
Lol. Okay, ja, also keine kleine 5 nehmen bitte. Sonst,
nein, bitte nicht. Bitte auf keinen Fall, auf keinen Fall die kleine 5.
Wenn ihr die kleine 5 nehmt, dann kriegen wir hier überhaupt nichts davon ab. Und dann weiß
dann
keiner,
zahlt ihr von mehr. Kommt. Wenn ihr die kleine 5 nehmt, genau. Ist kein Rabattcode, dann zahlt ihr drauf.
Genau, die kleine 5 sind 5 Euro mehr und die große 5, damit spart ihr 5 Euro. Macht also einen Unterschied von 10 Euro, wenn ich hier ja mich nicht verrechnet habe, was wir ja eigentlich auch nie tun.
Nee,
in diesem Podcast,
checkt das gerne mal
aus. Für Leute, die es nicht kennen, ich würde euch das Starter-Set Deluxe empfehlen, beziehungsweise wir würden euch dieses Starter-Set Deluxe ans Herz legen. Da könnt ihr euch durch die verschiedenen Sorten durchprobieren und dann selber mal entscheiden, welches ihr am besten findet. Und für Leute, die es schon kennen, die Mix-and-Match-Aktion. Je mehr ihr bestellt, je mehr Tabs in eurem Warenkorb sind, desto mehr Rabatt gibt es auf die Bestellung. Die letzten Tagen kamen wieder einige Bestellungen rein, hier über unseren Link, den wir euch auch noch in die Folgenbeschreibung gepackt haben. Natürlich, also checkt es gerne aus. Holy ist richtig, richtig guter Stuff. Und damit hätte ich gesagt, starten wir langsam aber sicher rein. Wir haben uns überlegt, dass wir den guten alten Zufallsgenerator anwerfen. Ist natürlich jetzt nicht ganz viel Spannung drin, wie als wir ihn angeworfen haben für unsere Erstrunden-Preview. Da war das ein wenig unvorhersehbarer hier. 50-50-Chance. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Serie wir anfangen werden.
Ganz genau. Und deswegen würde ich sagen, Zufallsgenerator ab. Wir starten im Westen. Oklahoma City gegen die Minnesota Timberwolves. Wow. Man darf gespannt sein. Wir haben ja gestern eine Supporter-Folge rausgehauen und haben für euch das Spiel 7 zwischen OKC und den Denver Nuggets, das dann am Ende leider nicht so spannend war, wie der restliche Verlauf der Serie es gewesen war, analysiert, auseinandergenommen und haben dann natürlich logischerweise viel über die Thunder und ihre Stärken und Schwächen, die sie bislang offenbart haben in diesem Playoff-Run. Und da habe ich bereits gesagt in dieser gestrigen Supporter-Folge, dass jetzt mit den Timberwolves nochmal eine ganz andere Challenge auf die Thunder zukommt. Erstens würde ich sagen, auch wenn die Nuggets jetzt zum Beispiel Nikola Jokic haben und ich denke, Memphis kann man da wahrscheinlich ganz ausklammern in diesen Überlegungen, weil das einfach gar keine echte Challenge war in der ersten Runde. Klar, du spielst jetzt nicht noch einmal gegen Nikola Jokic, das wird vor allem Alex Caruso, der jetzt wahrscheinlich erstmal 3 Tage in der Eistonne lag, à la Per Mertesacker, wird denen das freuen, dass er sich da nicht nochmal rumbatteln muss. Aber wer weiß, vielleicht verteidigt er jetzt Randall. Wir werden gleich über die Matchups reden. Aber du hast jetzt ein Team, das wahrscheinlich, vor allem in den letzten Wochen und Monaten und in diesem Playoff-Run, das bessere Team ist im Vergleich zu Denver. Sie sind das tiefere Team. Und sie sind angeführt offensiv von Anthony Edwards und auch von einem überragenden Julius Randle aktuell, deren primäre Waffe jeweils der Drive ist. Und die versuchen werden, sehr viel Rim-Pressure zu generieren. Und diese Challenge in dieser Form hattest du nicht so wirklich gegen Denver. Denver war ein Team, das sehr viel über den Post kam, über Nikola Jokic logischerweise, das sehr viel übers Shooting kam, was halt nicht sonderlich gut war, aber du hattest halt diese Leute im Kader, die viel und gerne werfen wollten. Ja, und jetzt ist das eine ganz neue Art von Offense, auf die man hier trifft. Und diese historische Thunder-Defense wird auf eine ganz neue Art und Weise getestet werden. Und ich bin super gespannt und ich würde mich dafür aussprechen, dass wir an dieser Seite des Feldes anfangen. Wie die Thunder mit dieser Challenge umgehen, wie man Edwards verteidigt, ist natürlich die eine große Frage. Und die andere große Frage ist, wie die Matchups aussehen. Weil da bin ich mir Stand jetzt tatsächlich auch noch nicht sicher, was man da, wozu man da greift. Was glaubst du? Was werden wir sehen? Beziehungsweise wen werden wir an wem sehen auf dieser Seite des Feldes?
Wenn uns die Thunder-Nugget-Serie eines gelehrt hat, ist, dass es, glaube ich, foolish wäre, jetzt hier zu sagen, okay, das wird der Anthony Edwards-Verteidiger in dieser Serie. Also wenn ich mir überlege, wen man jetzt im Verlauf dieser 7 Spiele alles an Jokic gesehen hat. Wir haben in Spiel 1 haben Holmgren gesehen und viel Hartenstein, dann sehr, sehr viel mehr Hartenstein in Spiel 2. Dann haben wir im Verlauf der Serie sehr viel Jalen Williams an Nikola Jokic gesehen, ehe der Joker das dann so langsam, aber sicher dann entschlüsselt hat. Und dann, wie wir auch in unserer Supporter-Folge detailliert besprochen haben, Alex Caruso, teilweise Cason Wallace in Spiel 7 am Joker dran. Und ich denke, auch das wird der Matchplan oder Gameplan von den Matchups her der Thunder sein in dieser Serie, dass man Optionen hat gegen Anthony Edwards, dass man ihm verschiedene Gegenspieler und Coverages zeigt im Verlauf der Serie. Natürlich ist Edwards nicht dieser Dude, wo du sagst, okay, wir kommen maximal ein oder zwei Spiele damit davon, irgendjemanden an ihn ranzustellen, dann hat er das entschlüsselt und wir müssen uns was Neues einfallen lassen. LeBron hat bei sich im Mind the Game Podcast mit Steve Nash gesagt gehabt, die Lakers wollten gegen Edwards verschiedene Gegenspieler, verschiedene Coverages auch ausprobieren und gegen ihn stellen, weil er auch gesagt hat, du kannst gegen Edwards nicht die ganze Serie über das Gleiche machen. Das ist sicherlich jetzt nicht auf dem Level wie bei Jokic, der das teilweise dann schon in einem Spiel ja rauskriegt und entschlüsselt. So gut ist Edwards nicht. Ich würde jetzt gar nicht mal noch nicht sagen, weil ich nicht glaube, dass er dieses Level mal erreicht. So gut ist er nicht. Aber jetzt eine gesamte Serie, die gleiche Coverage und den gleichen Gegenspieler einen Rand zu stellen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Und die Thunder sind halt auch nicht in einer Situation, wo sie das machen müssen, weil sie haben hier 5 Spieler, die sie sehr, sehr komfortabel an ihn ranstellen. Wenn du mich allerdings fragst, was ich denke, wer der erste Defender ist, den ich an ihn ranstellen würde, dann würde ich wahrscheinlich mit Lu Dort hier gehen, weil ich einfach J-Dub lieber an Julius Randle dran haben möchte. Ich würde jetzt nicht gleich mit Caruso oder Wallace, was ja eh 2 Bankspieler sind, rangehen, natürlich auch nicht SGA, sondern ich würde es erst einmal mit Lu Dort probieren, der mit seiner Physis, mit seiner Screen-Navigation da ganz gut dagegen halten kann, ein sehr guter Defender ist, gegen den Drive Druck ausüben kann, Turnover erzwingen kann. Das halte ich an sich erst einmal für ein sehr ordentliches Matchup. Und dann hast du halt die Situation, wo du in der Folge J-Dub halt an Julius Randle ranstellen kannst. Würdest du das ähnlich sehen oder hast du dir andere Gedanken gemacht?
Ich sehe es ähnlich, insofern, dass das die eine Option ist. Die andere Option wäre halt Hartenstein an Randle. Also, dass wir dort an Edwards sehen, da bin ich mir sehr sicher. Ich denke, das wird die primäre Lösung erstmal sein in diesen Starting Units. Und dann frage ich mich, sehen wir J-Dub an Randle, was ja ein bisschen mehr eine Straight-Up-Lösung wäre und womit du Randle wahrscheinlich auch ein paar Dinge wegnehmen kannst in Sachen Drive und aus dem Dribbling-Creation. Was jetzt vielleicht einen Hartenstein, also Chat an Randle würde ich vermeiden, weil ich glaube, da hast du dann einen ähnlichen Effekt wie bei Jokic, dass er einfach ziemlich gebullied wird. Also Chat an Gobert oder eben Chat an McDaniels und dass er dann von beiden weghilft und roamt, was aber McDaniels im Laufe der Postseason sehr gut bestrafen konnte, wenn Teams das gemacht haben. Und Hartenstein an Gobert oder eben Hartenstein an Randle und Chat dann an Gobert, weil Gobert ist jemand, gut, er hatte dieses eine Game gegen die Lakers, aber Chat ist dann auch nochmal eine andere Kategorie als Jackson Hayes und Small Ball Center. Ja, dann soll mich halt Gobert schlagen im Post. So, das würde ich dann, also das könnte ich mir vorstellen, Chat an Gobert und Hartenstein an Randle. Ich könnte mir Chat an McDaniels, Hartenstein an Gobert und dann, wie du gesagt hast, J-Dub an Randle vorstellen.
Das wäre mein Plan.
Ich glaube, das wird auch der erste Plan sein, gehe ich von aus. Und wie gesagt, du hast dann dieses Triumvirat aus Dort, Caruso, Wallace, wer auch immer da auf dem Feld steht, gegen Ant. Bei Wallace da eventuell ein bisschen die Physis vermissen lässt, die du gerne hättest gegen Anthony Edwards. Was heißt die Physis? Du weißt, was ich meine, die Masse, ja, die Bulligkeit. Und dann, wie gesagt, ist für mich die große Frage, wie verteidigt man Edwards? Ich würde vermuten, dass wir zu Beginn von Game One oder generell zu Beginn der Serie sicherlich hier und da mal Blitzes und Double Teams sehen, aber dass sie es erstmal relativ konventionell spielen, viel switchen, ihm natürlich von Anfang an verschiedene Looks zeigen, aber dass man es vielleicht erstmal ein bisschen konventionell spielt und dass man sich dann dieses Ass im Ärmel ihn bei einem Großteil der Possessions direkt zu doppeln und unter Druck zu setzen und den Ball aus seinen Händen rauszuzwingen.
Ja.
dass man sich das ein bisschen aufspart. Zumal das ja auch die Lakers und die Warriors beide relativ oft gemacht haben. Und Edwards schien mir im Laufe dieser Serien immer mehr fein damit zu sein. Also er hat dann den Ball halt früh abgegeben, teamdienlich abgegeben, hat den Ball im Laufe der Possession dann immer wieder auch zurückbekommen. Und weil sie eben einen so überragenden Randle hatten und weil McDaniels so gut aufgespielt hat und so, hat das dann relativ schnell ziemlich wehgetan, den Lakers und den Warriors in der Defense. OKC-Defense ist ein anderes Animal. Also auch wenn sie doppeln, ist das was ganz anderes, was die Rotations angeht und was dieses Loading-Up hinterm Doppel dann angeht, dass du es trotzdem schaffst, Passwege zuzumachen, Closeouts aggressiv zu laufen und so weiter. Die Thunder sind besser aufgestellt, ein solches Scheme auszuführen. Die Thunder sind besser aufgestellt, jegliches Scheme auszuführen als die Lakers und Warriors. Aber ich, wie gesagt, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir diese ganz aggressive Pick-and-Roll-Defense erst im Laufe der Serie häufiger sehen werden.
Davon gehe ich auch aus. Ich denke, wir werden relativ viel Switching-Defense sehen, wie du gerade schon angesprochen hast. Also wenn es Situationen gibt, wo Dort, Caruso und Wallace meinetwegen auf dem Parkett stehen, zwei oder drei auf dem Parkett stehen, dass man da relativ viel switchen wird. Ich fühle mich jetzt auch nicht allzu schlecht in irgendwelchen Matchups, wo J-Dub dann der primäre Defender ist von Anthony Edwards. Also relativ viel Switching, werden einiges, denke ich, auch an Drop-Defense sehen zu Beginn, schauen, wie er damit klarkommt und dann im Verlaufe der Serie aggressiver werden, im Verlaufe der Serie ihm verschiedene Looks zeigen und da muss Anthony Edwards halt ja entsprechend zeigen, dass er Antworten darauf findet, dass er mit den verschiedenen Coverages klarkommt und dass er mit einer der besten Defenses in der Geschichte der NBA klarkommt. Die Wolves haben jetzt offensiv nicht unbedingt wahnsinnig überzeugt bisher in diesen Playoffs. Die Lakers Defense ist halt eine Katastrophe gewesen, zählt halt nicht so richtig, weil das war nicht wirklich schwer für sie. Gegen die Warriors, gerade gegen die Warriors ohne Steph, die dann tendenziell defensiv wenig besser waren ohne Curry, sah das schon teilweise echt ugly aus. Viele Turnover, die man produziert hat gegen eine Defense, die jetzt nicht elitär darin ist, Turnover zu erzwingen, wie die, gegen die man jetzt spielt. Viele Würfe irgendwie verfrüht in Angriffen, nicht wirklich, ja, viel organisierte, geordnete Offense, nicht das beste Spacing überhaupt. Und jetzt trifft man halt auf eine Defense, die mit Abstand beste der NBA ist, die ganz ehrlich die beste Defense ist, die es zu meiner Zeit gegeben hat in der NBA. Und ich glaube, dass Minnesota über weite Strecken dieser Serie echt Probleme haben wird zu scoren. Und es würde mich nicht schocken, wenn Anthony Edwards eine Serie hat, in der er struggelt. Und es würde mich auch nicht schocken, wenn Julius Randle eine Serie hat, die jetzt nicht unbedingt daran anknüpft, was er in den ersten beiden Runden gezeigt hat. Gut allerdings für die Wolves, dass sie selber die beste Defense stellen, gegen die Thunder in diesen Playoffs jetzt treffen bisher. Und dass die Thunder offensiv jetzt auch nicht über alle Zweifel erhaben sind. Wollen wir über die Seite jetzt mal reden?
Ganz kurz noch. Die Turnover habe ich mir auch als Schlüssel aufgeschrieben, weil die Timberwolves nicht nur gegen die Warriors und Lakers sich schwer getan haben, sondern generell einfach kein gutes Team darin sind, Turnover zu minimieren. In der Regular Season waren sie Platz 18 in der Turnover-Rate, in den Playoffs bislang Platz 13 unter den Postseason-Teams. Und die Thunder, wie du sagst, historische Defense und historisch gut darin, Turnover zu forcieren. Und ein großer X-Faktor auf der Seite des Feldes, wie gut die Wolves ihre Dreier treffen. Weil die Wolves sind Platz 6 in der Dreierfrequenz gewesen in der Regular Season, sind ein Team, das sehr viele und sehr gerne Dreier nimmt. Das liegt natürlich zum einen daran, dass Edwards sich zu einem elitären Pull-Up-Shooter entwickelt hat, zum anderen aber auch, dass Driving Kick eben ein großer Teil ihrer Offense ist, auf die McDaniels und DiVincenzo und Conley und halt auch einfach auf dem Papier sehr viele gute Shooter da rumlaufen. Die Thunder hingegen, haben wir auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, großer Fokus darauf, den Ring zu beschützen, waren 28. in der gegnerischen Dreierfrequenz in der Regular Season, haben jetzt auch gegen Denver immer wieder zu diesem Mittel gegriffen, den Gegner tendenziell einfach werfen zu lassen und vor allem die schwächeren Shooter stehen zu lassen. Und die Frage wird sein, ob die Wolves das bestrafen können. Bislang 35% Dreierquote in den Playoffs. da ist noch Luft nach oben. Ich schätze auch, da muss Luft nach oben sein, um genug scoren zu können gegen diese Thunder-Defense. Das ist was, wo ich auf jeden Fall auch noch ein Auge drauf habe. Wie gut können die Wolves es bestrafen, dass sie wahrscheinlich sehr viele Dreier bekommen werden.
Ja, Dreier-Shooting ist wichtig und offensives Rebounding. Wir haben es ja sehr gegen die Lakers gesehen, da war offensives Rebounding ein Game-Changer. Gegen die Warriors, gerade in den Non-Looney, Non-Center-Minuten, also in den Minuten mit Draymond auf der 5, war das Rebounding der Timberwolves ebenfalls ein riesiger Part ihres Gameplans. Und die Thunder sind besser geworden im defensiven Rebounding-Department, aber sie sind weiterhin kein elitäres Team drin. Das war letztes Jahr eine massive Schwäche und es ist dieses Jahr eine kleinere Schwäche, aber es ist immer noch eine Schwäche. Deswegen möchte ich auf jeden Fall Hartenstein auch an Gobert dran behalten. A, natürlich, weil du deinen besten Rim Protector und Shotblocker in Korbnähe behalten möchtest und man hat den Luxus jetzt nicht gegen eine Five-Out-Offense oder gegen eine Offense mit einem Shooting-Big-Man zu spielen. Also das heißt, Hartenstein kann auch in Korbnähe bleiben, beziehungsweise Holmgren in den Non-Hartenstein-Minuten. Und dann kommst du halt wirklich auf Rebounding an, weil die Timberwolves haben elitäre offensive Rebounder, die Timberwolves können sehr physisch spielen. Sie haben mit Gobert, mit Randall, mit McDaniels, mit Naz Reid wirklich fantastische Spieler an den offensiven Brettern. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein Teil des Gameplans auch ausmachen wird, dass die Wolves immer wieder versuchen werden, da an den Brettern sich in Position zu bringen, zu dominieren und zu vielen leichten Punkten zu kommen, weil sie halt auch genau wissen, dass sie nicht zu besonders vielen leichten Punkten im Halbfeld kommen werden. Das heißt, Transition Basketball wird sehr, sehr wichtig, dass du die offenen Dreier triffst, die du dir dann mal erspielst und an den offensiven Brettern. Und wenn die Wolves da einen guten Job machen, dann kann man zumindest ein wenig ausgleichen, dass man wahrscheinlich im Halbfeld leiden wird. Aber dann kann man es zumindest ausgleichen. Wenn es in diesen Faktoren auch noch nicht so gut läuft, dann wird das eine sehr schwierige Serie für sie.
Ja. Um auch diesen Punkt von dir noch kurz statistisch zu untermalen. Die Thunder waren Platz 21 in der Regular Season in der gegnerischen Rebounding, Offensiv-Rebounding-Quote. Was vielleicht noch irgendwo erklärbar ist, weil du weite Strecken der Saison entweder ohne Chat oder ohne Hartenstein absolviert hast. Aber selbst in den Playoffs sind sie mit 30,8% gegnerischer Offensiv-Rebounding-Quote nur auf Platz 14 unter den Postseason-Teams. Also das, wie du sagst, das ist keine so große Schwäche mehr wie letztes Jahr, aber es ist immer noch eine Schwäche. Und Stichwort leichte Punkte, was du auch gerade gesagt hast, sie sind ein Team, das den Gegner relativ häufig an die Linie schickt. Und das müssen die Wolves und vor allem jemand wie Anthony Edwards, vor allem jemand wie Julius Randle, müssen sie natürlich auch versuchen auszunutzen, dass die Thunder ein ziemlich foul-happy Team sind, was auch zum Teil zum Scheme gehört, weil sie halt keine einfachen Punkte direkt am Ring zulassen möchten. Mhm. Du musst es halt versuchen auch auszunutzen, viel an die Linie zu kommen und dann natürlich die Freiwürfe auch entsprechend gut zu treffen.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur anderen Seite des Parketts.
Gerne.
Ich hatte es gerade schon angerissen. Ich glaube, dass die Minnesota Timberwolves die beste Defense stellen aller drei Teams, auf die Thunder dann jetzt in den bisherigen Playoffs getroffen haben oder jetzt treffen werden. Also ich glaube, dass man eine bessere Defense hat als Memphis und ich weiß, dass man eine bessere Defense hat als Denver. Minnesotas Verteidigung ist bisher einer ihrer großen Schlüsse. Man hat einen fantastischen Job gemacht gegen die LeBron, Luka, Reeves, Lakers und man hat einen fantastischen Job gemacht über weite Strecken gegen die Golden State Warriors. Ist natürlich weit entfernt von dem, was die Oklahoma City Thunder da aufs Parkett bringen können. Aber ich denke, dass Minnesota es defensiv den Thunder schwer machen wird. Ich hatte es gestern in unserer Supporter-Folge auch schon angerissen, dass ich nicht so überzeugt bin von der Offensive der Oklahoma City Thunder. Vielleicht kurz erstmal dazu, bevor wir dann auch da auf die Matchups blicken können. Es macht sich etwas bemerkbar in diesen Playoffs wieder, was wir in den letzten Playoffs gesehen haben, was wir in der regulären Saison gesehen haben jetzt und dementsprechend jetzt auch wieder in den bisherigen Playoffs. Ich würde die Memphis-Serie da jetzt mal ausgrenzen, aber wenn wir darüber reden, und das ist ja reine Logik, und wir sind uns einig, und da gibt es auch generell keine zwei Meinungen, dass die Oklahoma City Thunder eine historische Defense haben. Warum brauchte man dann 7 Spiele, um die Denver Nuggets zu schlagen, wenn man eine historisch gute Defense hat, die auf einem historischen Level verteidigt hat in dieser Serie? Dann muss es ja an der anderen Seite des Parketts liegen. Das ist ja selbstverständlich, das ist kein Hexenwerk. Und gerade wenn man dann einen genaueren Blick auf diese andere Seite des Parketts schaut, dann wird nämlich auch deutlich, warum man hier so gestruggelt hat gegen die Denver Nuggets, die keine elitäre Defense haben. Das ist in der Clippers sehr deutlich geworden und auch in der Thunder sehr ist deutlich geworden, dass die Nuggets, die sich da mit irgendeiner Zone-Defense retten mussten, über Wasser halten mussten, keine besonders geile Defense haben, keinen besonders geilen defensiven Anker, dass sie strugglen, was ihre Perimeter-Defender angeht, dass man immer mehrere defensive Schwächen auf dem Parkett stehen hat. Aber zurück zu OKC. Dieses Team ist super abhängig von Shai Gilgeous-Alexander. Ich würde hier überhaupt nicht sagen, dass SGA ein Playoff-Dropper ist oder dass SGA in den Playoffs nicht den Impact haben kann, den er in der regulären Saison hat. Soweit möchte ich überhaupt nicht gehen. Aber SGA ist kein Spieler, der dir am laufenden Band für sich und vor allem seine Kollegen offene Looks kreiert. Shai gibt dir 30 bis 35 Punkte am Abend. Das kannst du einpenseln, das kannst du einplanen, die gibt er dir. Und die gibt er dir auch in der Regel bei guter Effizienz. Was SGA dir nicht gibt, ist eine Defense, Angriff für Angriff zu brechen und am laufenden Band Vorteile für die Kollegen zu kreieren, die Kollegen um sich herum besser zu machen. Es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding. Bis zu diesem 7. Spiel haben nur 2 seiner Kollegen über 20 Punkte gescored in einem Spiel. Das war einmal Alex Caruso relativ zu Beginn der Serie und einmal J-Dub. Jetzt wow. Kann man natürlich sagen, ja, was ist da SGA dafür können, so wenn J-Dub so abtaucht, wenn, keine Ahnung, von den anderen Spielern keiner mal so heiß läuft, dass man auf über 20 Punkte kommt. Und 20 Punkte sind jetzt nicht so viel in der modernen NBA, gerade gegen diese Denver Defense. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist halt Problem der Kollegen, wenn die ihre Würfe nicht treffen. Man kann es aber auch so sehen, dass SGA es halt nicht schafft, seine Mitspieler so zu involvieren, so in Szene zu setzen, so besser zu machen, dass sie über 20 Punkte scoren können und ihm genug helfen können. Wenn ich mir überlege, was Joker in dieser Serie und generell in dieser Saison aus dem Christian Brown gemacht hat, wie er immer wieder offene Looks für wen auch immer da kreiert hat, der da an seiner Seite stand, dann ist das natürlich ein großer Unterschied. Und auch jemand wie Luca, der natürlich am laufenden Band seine Kollegen da freispielt und deswegen auch immer wieder gute Performances von seinen Mitspielern bekommt, weil er ihnen halt gute Looks und Vorteile immer wieder mit auf den Weg gibt. Und das macht SGA nicht. SGA trifft seine Pull-Up-Dreier, er zieht zum Korb und macht seine Freiwürfe, er trifft seine Midranger und das tut einer Defense weh und so kommt er auf seine 30, 35 Punkte. Aber was nicht passiert, ist, dass er am laufenden Band die Kollegen freispielt. Und das ist, denke ich, eines der Probleme, welches die Thunder am offensiven Ende haben, dass SGA sein Ding macht, aber damit ist dann auch gut. Das zweite Problem ist, dass man keine elitäre zweite Option hat. J-Dub, sicherlich kann man jetzt sagen, ey, in Spiel 7 sah das fantastisch aus, scheint ja doch nicht so schlecht zu sein. Ich hatte es gestern in unserer Supporter-Folge auch gesagt, das waren Drives nach attackierten Closeouts, das waren viele Transition-Punkte, das waren Wide-Open-Catch-and-Shoot-Dreier, die ihren Weg ins Ziel fanden. Und das hat er alles wunderbar gemacht und das ist auch sein Game. Was J-Dub nicht so gut kann, ist aus dem Pick-and-Roll für sich selber von Null an etwas kreieren. In Isolations, in Handoffs, in Situationen, wo er dribbeln muss, im Halbfeld, wenn kein Tempo drin ist, dann da den Korb attackieren, da sich genug Space für seine Würfe kreieren und das auf einem effizienten Level machen. Das ist ein Jada-Problem. Ein Problem mit Mark Dagnall und dieser Offense ist, dass es gleichzeitig aber auch nicht geschafft wird, ihm schon vorher Vorteile zu generieren. Wir sehen super wenig Chicago-Actions mal für ihn, wo er sich schon vorher um den Screen bewegt, dann per Handoff an den Ball kommt. Wir sehen keine Offscreen-Actions für ihn. Wir sehen nicht, dass er irgendwie in Szene gesetzt wird und ihm irgendwie das Leben so leicht gemacht wird, dass er in Position gebracht wird, wirklich offensiv auch brillant auszusehen. Also das geht 50% auf seine Kappe und 50% auf die Kappe des Coaching-Staffs und eventuell auch irgendwo der Mitspieler, dass er halt einfach nicht in die Position gebracht wird, so gut auszusehen am offensiven Ende. Und wenn deine Nummer 1 nicht elitär kreiert für die Mitspieler und du keine elitäre Halbfeld-Nummer 2 hast, dann sieht das relativ schnell schon dünn aus. Die Thunder sind kein elitäres Shooting-Team. Die Thunder sind ein ordentliches Shooting-Team. Die Thunder können an jedem Abend auch mal heiß laufen, sehr, sehr gut treffen. Sie können offensive Explosionen haben, wie in Spiel 2 der Serie gegen Denver. Und dann trifft Lu Dort auf einmal, ist nicht 6-3er und da trifft Cason Wallace und dann Caruso und J-Dub und wie sie nicht alle heißen, Holmgren kann dir auch mal 4-3er reinmachen. Das sind keine elitären Shooter. Wenn Hartenstein auf dem Parkett steht, ist das Spacing sehr fragwürdig in diesem Team, weil du dann den Ball in J-Dubs oder SGAs Händen hast und dann läuft Holmgren irgendwo rum, der natürlich ein Stretch Big ist, aber jetzt auch kein Angsteinflößender. Dann lungert Hartenstein im Dunkerspot rum. Hartensteins Offense war actually ziemlich problematisch in der Denver-Serie. Wir hatten da noch nie drüber geredet, aber dass Hartenstein immer wieder so im Dunkerspot-Nähe rumgelungert hat, das Parkett nicht auseinandergezogen hat, Jokic erlaubt hat, immer wieder im Korb näher auch zu sein für Rebounds und Rim Protection. Das hat der Thunder Offense sehr geschadet. Ich habe jetzt keine Stats, aber ich kann dir garantieren, wenn du jetzt, während ich mein Monolog habe, nachschaust, wie die Thunder Offense mit Hartenstein und ohne in diesen Playoffs aussieht, das wird ein Unterschied sein. Zumindest in dieser zweiten Serie. Das hat das der Altes gesagt.
Das probieren wir doch direkt mal aus, diese These. Schaue ich doch direkt mal nach.
Und mit diesen Floatern lebst du halt als Defense auch irgendwo. Das ist natürlich nicht schön, das sind jedes Mal 2 Punkte, aber mit diesen Hartenstein-Floatern lebst du lieber als mit irgendwelchen Wide-Open-Corner-Dreiern. Und das halte ich auch für ein kleines Problem in dieser Serie, gerade wenn wir dann überlegen, dass halt Gobert immer wieder an Hartenstein dran sein kann und halt wirklich auch in Korbnähe sein kann in diesen Hartenstein-Minuten. So, Mark Dagnett ist nicht der kreativste offensive Coach. Das ist keine Motion-Movement-Passing-Offense. Gerade in den vierten Vierteln, wenn es darum geht, auch die Spiele zu closen in der Crunch-Time, dann ist da super viel Iso-Ball, erinnert sehr an die Boston Celtics. Wenig Passing, wenig Movement, kaum organisierte Offense. Dann wird Hero-Ball gespielt, vor allem in den Händen von SGA, was gut gehen kann. Aber was halt auch gut und gerne mal nicht gut gehen kann. Und deswegen halte ich nicht besonders viel von der OKC Offense. Und wenn man dann auch noch bedenkt, und das bringt uns jetzt zu der Serie, die bevorsteht, dass die Minnesota Timberwolves eine ziemlich, ziemlich geile Defense haben, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine ziemliche Low-Scoring-Serie wird. Und ähnlich wie die Wolves strugglen werden gegen OKC's Defense, wird gleichzeitig auch die Offense von Oklahoma City, denke ich, häufig auch echte Probleme kriegen zu punkten gegen die Defense der Minnesota Timberwolves.
So, Auflösung der Stats-Recherche. Dein Gefühl hat dich nicht getrügt. In 589 Possessions mit Isaiah Hartenstein auf dem Feld haben die Thunder in diesen Playoffs ein 114,8er Offensivrating und in 455 Possessions ohne ihn auf dem Feld haben sie ein 121,3er Offensivrating. Bislang in diesen Playoffs. Small Sample Size, aber jetzt auch nicht super small. Deutlich positiver Effekt auf die Offense, wenn Hartenstein auf die Bank geht.
Und der wird in so einer Serie wie gegen Minnesota mit Rudy Gobert, der historisch struggelt gegen Five-Out-Offenses und historisch dominant ist gegen alles andere, wahrscheinlich noch größer, dieser Effekt.
Gut möglich. Das ist auch, also die Matchups auf der Seite stelle ich mir einigermaßen straightforward vor. Mhm. Ich denke, es könnte sogar noch eher eine Gobert-Serie werden in gewisser Weise, weil du ihn eben auf Hartenstein stellen kannst und dann dieses einigermaßen klassische Matchup hast und mit ihm dann auch gerade gegen diese Shea-Pick-and-Rolls, J-Dub-Pick-and-Rolls, die ja dann oft in den Pull-Up-Wurf aus der Midrange gehen und als der beste Drop-Defender, den es wahrscheinlich jemals gab in dieser Liga, hast du dann mit Gobert ein ganz gutes Gegenmittel gegen diese Possessions. Ich würde vermuten, dass wir McDaniels primär an Shea sehen? Oder glaubst du, dass diese Aufgabe sogar Edwards direkt zukommen wird?
Ich denke, dass Jaden McDaniels starten wird an SGA. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass man im Verlauf der Serie, gerade wenn J-Dub dann mal ein Spiel hat, in dem er sehr, sehr gut aussieht, dass man dann irgendwie schaut, okay, gut, wollen wir nicht McDaniels lieber phasenweise an J-Dub ranstellen und dafür Edwards an SGA. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Es kam gerade ein neuer Supporter rein. Conan Edogawa ist Rollenspieler-Member geworden. Actually, bevor die Folge losging, 2 Minuten bevor wir aufgenommen haben, kam auch schon ein Supporter rein, auch schon ein neuer Rollenspieler-Supporter. Das heißt, sehr, sehr erfolgreicher Morgen hier bisher. 2 neue Rollenspieler-Supporter haben sich angemeldet. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr nice hier. Jedes Mal, wenn das irgendwie live in der Folge passiert, fühlt sich das nochmal ein bisschen cooler an. Vielen, vielen Dank an der Stelle. werdet gerne Supporter. Wir haben jetzt unsere gestrige Supporter-Folge von Spiel 7, die Analyse Nuggets, Thunder, jetzt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt hier. Aktuell kommen zwei Supporter-Folgen die Woche. Wir haben letzte Woche eine für alle kostenlose Supporter-Folge aufgenommen. Wir hatten unseren Mailbag geteilt, weil so unglaublich viele Fragen reinkamen, haben den ersten Teil, die erste Stunde hochgeladen als öffentliche Folge und den zweiten Teil als für alle kostenlose Supporter-Folge. Also auch da, wer jetzt Lust hat, viel davon ist noch aktuell, gerne mal auschecken. Unser Patreon verlinkt auch in der Folgenbeschreibung. Einfach kostenlos anmelden und die Folge hören. Und wenn euch das gefällt, was ihr da hört, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Gerade jetzt zu den Playoffs, wo wir unglaublich viel Hustle und noch mehr Hustle reinstecken als jetzt in der regulären Saison, würden wir uns da besonders freuen, wenn dieser Hustle auch ein bisschen belohnt wird. Es kamen viele, viele Supporter dazu in den letzten Tagen und Wochen. Die Road to 200 ist mittlerweile auch locker geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Mehr Content, extra Content für euch. Wir werden hier noch ein bisschen unterstützt und finanziell auch ja belohnt für unsere Arbeit, die wir hier reinstecken. Die jetzt gerade zu den Playoffs, wir wollen nicht lügen, eine ganze Menge Arbeit. Also wir nehmen zwei öffentliche Folgen auf und zwei Supporter-Folgen die Woche. Das sind vier Folgen. Jeden zweiten Tag im Schnitt kommt
da gerechnet.
Eine Folge. Ja, danke. Kommt da eine Folge und dann ist natürlich schön auch zu sehen, dass es so viele Leute da draußen gibt, die das unterstützen wollen, die Bock drauf haben, die noch mehr Double Step Back hören wollen, die also sagen, ey, zwei öffentliche Folgen die Woche reichen uns jetzt nicht zu den Playoffs, wir wollen dann halt auch noch die zwei Supporter-Folgen haben, wir wollen die Jungs unterstützen, das ist eine sehr, sehr feine Sache, vielen Dank dafür. Ja, und hätte ich gesagt, machen wir direkt weiter mit den Matchups.
Ja, da kann ich mich absolut nur anschließen. Conan Edogawa ist aber der, also das ist ein Alias, der gute Herr freut sich sicherlich trotzdem übers Shoutout, aber der heißt nicht so. Das ist die Hauptfigur von.
Das weiß ich, das ist mir schon klar, ja.
Wusste ich nämlich tatsächlich gerade nicht, ich war mir nicht sicher. Es kam mir so ein bisschen bekannt vor, der Name. Das ist die Hauptfigur der Serie Detective Conan, so eine Manga-Reihe. Bist du, okay, wir schweifen ein bisschen ab, bist du so Manga-Anime unterwegs?
Nicht.
Ich auch nicht, null.
Null.
Was ein bisschen schade ist, weil ich habe viele Freunde, die so voll in dieser Welt drin sind oder zumindest in einzelnen Serien, so One Piece oder Dragon Ball oder so. Und ich glaube, wenn ich mich da mal reinfuchsen würde, würde ich es ziemlich feiern. Aber ich habe halt auch die Angst, dass ich da jetzt irgendwie, weil keine Ahnung, von so One Piece und Dragon Ball gibt es ja 7000 Staffeln über die Jahre. Ich glaube, da würde mir nicht genug Zeit bleiben, um hier zum Beispiel mir NBA-Spiele anzugucken und Content für euch zu produzieren. Aber jeder, der da drin ist, ich habe noch nie jemanden gehört, der Manga, der da mal sich versucht hat reinzufinden und dann aber nicht drin geblieben ist. Also ich glaube, das kann schon eine sehr coole Welt sein. Naja, zurück zum Basketball. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich denke, wir wissen, was die Thunder versuchen werden offensiv. Erstens, wie du gesagt hast, das ist nicht die allerkreativste und allerabwechslungsreichste Offense. Und zweitens, du wirst versuchen, Gobert zu jagen und du wirst versuchen, Conley zu jagen. Das wird vor allem SGA tun. Das wird aber auch J-Dub tun. Und dann stehen halt die Timberwolves vor denselben Problemen, vor denen sie jetzt in den letzten beiden Serien auch standen. Mit dem Unterschied, dass die Thunder ein Team sind, das viel, viel besser darin ist, Rim-Pressure zu generieren, als dass die Lakers waren oder als dass die Warriors waren. Zumindest was ihre primären Stars angeht. Und da frage ich mich, ich bin ja weiterhin der Meinung, und das haben wir im Laufe der Playoffs immer wieder angesprochen, die beste Version der Timberwolves, zumindest offensiv, ist natürlich die Lineups mit Naz Reid und Julius Randle auf der 4 und 5. Gegen die Rim-Pressure der Thunder und auch gegen das Offensiv-Rebounding von jemandem wie Hartenstein und auch von Chet, frage ich mich ein bisschen, wie gut du mit diesen Lineups, also mit Reid auf der 5, davonkommst. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lineups zwar offensiv natürlich die beste Lösung sind, um die Thunder Defense auseinanderzuziehen. Und wie gesagt, du wirst viele Dreier bekommen. Die musst du dann auch treffen. Da ist jemand wie Reid natürlich prädestiniert dafür. Aber defensiv mache ich mir Sorgen, dass diese Lineup vielleicht relativ schnell an ihre Grenzen stoßen könnte, was in den letzten beiden Serien noch nicht so der Fall war.
Das wird eine Rudy Gobert-Serie, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn Rudy Gobert in Foul Trouble gerät und da Probleme hat, auf dem Parkett stehen zu bleiben, dann werden die Timberwolves, denke ich, Probleme bekommen. Sie sind hier, glaube ich, auf viele Gobert-Minuten angewiesen, weil du gegen all diese Drives und gegen die Rim-Pressure der Thunder Probleme, glaube ich, bekommen wirst, wenn Naz Reid und Julius Randle dein Starting Frontcourt ist.
Es fühlt sich so an, als hätten wir jetzt so ziemlich alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Und auch mit Blick auf die Uhr, weil wir haben ja noch eine Serie vor uns. Lass uns ans Eingemachte kommen. Tipp, Prediction Time. Was glauben wir, Herr Schubert? Ich habe einen Tipp und ich weiß nicht, ob das, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht ein Hot-Take und ich könnte mir vorstellen, das weicht von deinem Tipp ab und ich könnte mir vorstellen, ich laufe damit ins offene Messer und unterschätze die Minnesota Timberwolves mal wieder. Aber ich sag OKC in 5.
Boah. Denkst du, Minnesota ist besser als Denver?
Ja.
Das war nämlich auch mein Gedanke. Und wenn man gegen Denver 7 gebraucht hat, tue ich mich dann schwer, gegen ein besseres Team als Denver, das in 5 oder 6 zu tippen.
Verstehe ich. War auch der Grund, warum ich mich sehr schwer getan habe mit diesem Tipp. Aber erstens glaube ich, dass die Timberwolves, weil sie Nikola Jokic nicht haben, schlechter aufgestellt sind, den Thunder weh zu tun und gegen die Thunder zu scoren und Turnover zu minimieren und all diese Faktoren, die wir angesprochen haben jetzt im Laufe der letzten Minuten. Und zweitens vertraue ich dem Randall-Braten noch nicht so ganz und denke, dass wenn das Shooting der Thunder so schlecht in Anführungszeichen bleibt, es war jetzt nicht super schlecht im Laufe der Playoffs mit den 35%, aber es war nicht gut. Ich traue dem McDaniels-Braten noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie gut es dir tut offensiv, dass du wahrscheinlich, da bin ich bei dir, was du gerade gesagt hast, dass es eine Gobert-Serie werden wird. Da sind noch einfach noch so viele Punkte. Und wie gesagt, vielleicht unterschätze ich die Timberwolves einfach. Vielleicht rechne ich es ihnen nicht hoch genug an. Ich denke, sie haben mit Golden State ohne Curry und mit den Lakers zwei sehr, sehr löchrige Teams vor die Nase gesetzt bekommen. Das wird sich jetzt ändern. Und auf der anderen Seite, diese Serie gegen Denver ging ja auch nur über 7, weil die Thunder dieses erste Spiel so dermaßen dämlich weggeschmissen haben, weil sie dann immer mal wieder, auch selbst zu Beginn von Spiel 7, so Momente hatten, bei denen ich das Gefühl hatte, sie sind vielleicht diesem Moment und dieser Bühne noch nicht so ganz gewachsen. Ich glaube, dass du jetzt an Denver vorbeigekommen bist und jetzt in die Conference Finals gekommen bist, erstmals in dieser Konstellation, den besten Spieler der Welt besiegt hast und so weiter. Ich glaube, das könnte nochmal einen Boost geben in Sachen Selbstbewusstsein, in Sachen Selbstverständnis, dass dann vieles auch einfach ein bisschen leichter von der Hand geht. Und bei allen offensiven Fragezeichen, ich vertraue der OKC-Defense jederzeit und maximal. Und es gibt bei den Timberwolves nichts, also egal wie groß so meine Sorgen sind, wird Jada performen, wird Shea ein geiles Spiel haben können, wird vielleicht Hartenstein vom Feld gespielt, weil er nicht so richtig da reinpasst in dieses Ganze. Aber ich komme trotzdem immer wieder zu dem Punkt, die Thunder Defense wird geil sein. Da habe ich keine Zweifel. Und das habe ich bei den Wolves nicht. Es gibt keinen einzigen Punkt bei den Wolves, keinen Spieler, keine Taktik, keine Seite des Feldes, keine große Stärke, bei dem ich weiß, okay, egal was sonst drumherum passiert, das wird da sein. Ja, und deswegen bin ich am Ende bei einem deutlichen Tipp gelandet. Ich höre raus, du nicht.
Ja, ich sag Thunder in 7.
Okay. Hattest du das Klassische, du wolltest Thunder in 6 und dachtest dann aber, Spiel 6 in Minneapolis? Oder warst du von Anfang an
bei Thunder in 7? Ja, unter anderem. Aber halt auch, wie gesagt, der Gedankengang so nach dem Motto, dass ich glaube, dass Minnesota einfach besser ist auch als Denver. Und dass man sich wirklich, wirklich schwer getan hat gegen dieses Denver-Team. Bester Spieler der Welt hin und her, macht mir jetzt nicht so viel Hoffnung, dass diese Thunder unschlagbar wären oder übermächtig wären. Ich glaube, dieses Thunder-Team hat eine Menge Probleme, die überdeckt werden, einfach von dieser Defense. Und ich denke, dass die Wolves in der Lage sein werden, diese Probleme besser zu offenbaren und gnadenloser zu bestrafen, als das Denver konnte. Und deswegen denke ich hier, dass das eine 7-Spiele-Serie sein wird mit Spiel 7 in Oklahoma City und dementsprechend auch dem Sieg dort für die Oklahoma City Thunder.
Ja, verstehe ich. Dann loggen wir das so ein. Ich sag Thunder in 5, du sagst Thunder in 7 und wir sind super gespannt, was da passieren wird. Und ich würde sagen, wir hüpfen. Na, von wo? Oklahoma City, haben die einen Flughafen? Also ich wollte sagen, wir hüpfen von Oklahoma City in den Flieger gen New York.
Die haben einen Flughafen, ja.
Die haben einen Flughafen, wunderbar. Dann hüpfen wir von OKC aus in den Flieger gen New York, wo wir die andere Serie besprechen.
Ja, und New York ist ein ganz, ganz schönes Stichwort. Letztes Mal Werbung hier und heute. Sorry, Leute, an der Stelle. Wir haben richtig, richtig Glück. Großes Shoutout an die NFL, die unsere Gebete erhört haben und gesagt haben, ey, Hawk Travel, wir wissen, ihr kommt vom 1.12. bis 8.12. nach New York zu eurem jährlichen Christmas New York City Trip. Wir sind so nett und schenken euch ein NFL-Game, so wie wir das schon letztes Jahr getan haben. Und dementsprechend großes Danke an die NFL, dass sie da so nett waren und hier unsere Wünsche erhört haben. Am 7. Dezember, an unserem letzten Abend der Reise, spielen nämlich die New York Jets gegen die Miami Dolphins. Wir hatten schon letztes Jahr im Dezember 2024 ein New York Jets Spiel dabei. Da war auch ein Großteil der Gruppe im MetLife Stadium und haben sich dieses Spiel bei ja eiskaltem Wetter gegönnt und das sehr, sehr enjoyed, trotz der Kälte. Und jetzt wieder ein NFL-Spiel dabei. Das ist einer der großen Vorteile, wenn man nach New York fliegt. Da ist aufgrund der vielen Sportarten und der vielen Teams in dieser Stadt auf jeden Fall immer etwas dabei. Gerade schon angesprochen, der Christmas-Trip nach New York letzten Dezember war ein riesiger Erfolg. Deswegen machen wir den dieses Jahr wieder. Es sind schon ein Großteil der Plätze weg für diese Reise. Ein paar Plätze sind allerdings noch frei und verfügbar und es würde mich sehr, sehr freuen, hier noch den ein oder anderen Double Stepback-Hörer im Dezember zu begrüßen. Vielleicht ein paar Rahmenbedingungen. Flug am 1. Dezember direkt mit der Lufthansa von Frankfurt, am 8. Dezember direkt mit der Lufthansa vom JFK Airport nach Frankfurt wieder zurück. Letztes Jahr im Dezember hatten wir einen Zwischenstopp noch vom New York Rückflug. Dieses Jahr haben wir uns dann für Direktflüge entschieden. Wir sind auch wieder in unserem Hotel, wo wir jetzt jedes Mal waren. Tommy jetzt schon 7 Mal in diesem Hotel gewesen, auf den beiden New York Community Trips, bei denen ich jetzt mit dabei war. Im Jahr 2024, im Februar und im Dezember waren wir auch schon in diesem Hotel. Da schlafen wir in Doppelzimmern mit 2 Betten pro Zimmer. Da ist Frühstück mit inklusive und da sind wir immer, da wissen wir, was uns da erwartet und sind wahnsinnig zufrieden. Wie bei allen unseren Reisen gibt es auch wieder tägliche geführte Touren durch New York, wo man sich freiwillig anschließen kann. Da treffen wir uns dann früh nach dem Frühstück in der Lobby und gucken uns die Stadt an. Gucken uns die Sehenswürdigkeiten an, das Empire State Building, den Central Park, die Freiheitsstatue, machen da Trips hin zu all diesen Punkten, dass man wirklich nach der Woche sagen kann, ey, wir haben alles Wichtige gesehen. Natürlich, zur Weihnachtszeit liegt der Fokus auch auf den Weihnachtskram. Wir gucken uns die Fifth Avenue an, die geschmückt ist. Wir sind da, wenn der Rockefeller Tree, der berühmte, erleuchtet wird. Das war letztes Jahr schon das ziemliche Spektakel. Wir fahren nach Brooklyn runter in diese Diker Heights Neighborhood, wo die Leute ihre Häuser extrem aufwendig schmücken, was auch eine ziemlich coole Experience ist. Und wir versuchen einfach, diesen Mix zu finden zwischen den generellen Sehenswürdigkeiten, aber natürlich auch das Weihnachtliche, so gut es geht, mitzunehmen. Wir wissen, wo es gut schmeckt, wo man gut essen kann, wo man Pizza essen kann, Hotdogs essen kann, Burger essen kann, wo es das beste Food in New York gibt und werden auch das uns alles geben. Wir helfen euch bei allen Formalien. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit Tipps, mit allem drum und dran. Wir kümmern uns um SIM-Karten, wir kümmern uns um alles drum und dran. Ihr könnt ganz entspannt die Füße hochlegen. Wir müssen die Spielpläne noch abwarten. Das ist so ein bisschen das Ding normalerweise bei unseren Reisen. Wenn wir nach Amerika fliegen zu den NBA-Trips, warten wir den Spielplan ab. Der NBA-Spielplan kommt immer Mitte August und dann gucken wir, okay, dann fliegen wir nach LA, dann fliegen wir nach Miami, dann fliegen wir nach Chicago, je nachdem, wo halt coole NBA-Spiele sind. Für diesen New York-Christmas-Trip können wir uns diesen Luxus nicht erlauben. Wenn wir jetzt nämlich bis August gewartet hätten und dann erst diesen Trip festgemacht hätten, dann hätten wir kein Hotelzimmer mehr bekommen, weil das halt einfach die attraktivste Reisezeit ist, um nach New York zu fliegen. Da kosten Flüge ein Vermögen. Wenn man noch ein Hotelzimmer bekommt, dann kostet das auch ein Vermögen. Außerdem bekommen halt viele auch nicht mehr für die Vorweihnachtszeit Anfang Dezember Urlaub, wenn man das dann erst im August oder September einreicht. Deswegen ist unser Christmas-Trip nach New York der jährliche die Ausnahme, wo wir einfach das schon im Februar, März festmachen alles, buchen und dann so ein bisschen auch hoffen auf die Spielpläne. Jetzt kam der allererste raus, der NFL-Spielplan. Wir haben ein Spiel mit dabei. Der NHL-Spielplan lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten. Und dann kommt entsprechend als letztes noch der NBA-Spielplan. Aber in New York ist immer was los. Wir haben das letztes Jahr exakt genauso gemacht und hatten ein NFL-Spiel dabei. Wir hatten 2 NHL-Spiele dabei und wir hatten 4 NBA-Spiele dabei. Unter anderem das NBA-Cup-Game zwischen den Magic und Knicks, was ziemlich, ziemlich geil war, wo auch die gesamte Gruppe war. Wahnsinnig cooles Erlebnis. Es war damals dieses Gruppenendspiel, wo es um diesen Gruppensieg ging. Die NBA-Cup-Spiele sind immer dienstags und freitags. Wir sind sowohl an einem Dienstag als auch Freitag da. Das heißt, wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein NBA-Cup-Heimspiel, entweder der Nets oder Knicks, wieder bekommen. Und dadurch, dass du halt wirklich 2 Teams in dieser Stadt hast und wir eine Woche lang da sind, werden wir zu 99,99% NBA auch sehen. Es gab in den letzten x Jahren keine einzige Woche im Dezember, wo sowohl die Knicks und Nets beide für eine ganze Woche lang auswärts gespielt haben. NHL, wie gesagt, letztes Jahr auch 2 Spiele dabei gehabt. Da sind wir auch sehr optimistisch, wissen es halt noch nicht sicher, Aber sobald die Spielpläne da sind, können wir das dann auch mit Sicherheit sagen. Buchen dann zusammen die Tickets. Da ist auch komplette Flexibilität, wer wo sitzen möchte. Das nehmen wir dann alles so, wie es kommt und gehen da auf die Wünsche der Leute ein. Wir haben euch den Link zu unserer Reise, wo es alle Infos gibt, wo alles nochmal runtergeschrieben ist, wo man dann auch buchen kann, wo man alles erfährt, auch Vlogs und sowas verlinkt ist, Fotos und sowas alles mal in die Folgenbeschreibung gepackt. Es würde mich sehr freuen, wie gesagt, den ein oder anderen Double Stepback-Hörer begrüßen zu können, dann in Frankfurt, wenn wir dann am 1. Dezember rüberfliegen. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen und hätte gesagt, ohne weiter groß um den heißen Brei rumzureden, starten wir rein mit der Preview zu den New York Knicks gegen Indiana Pacers.
Ja, die zweite Conference-Finals-Serie, die ziemlich offen, ziemlich spannend sein dürfte. Die Pacers und Knicks, das ist wahrscheinlich das Nächste dran, was wir in der NBA an so einer richtigen Playoff-Rivalität haben. Zum einen natürlich das Aufeinandertreffen letztes Jahr. In der zweiten Runde, in 7 Spielen, haben sich da die Pacers durchgesetzt, aber vor allem die Erinnerungen, jetzt vielleicht nicht für uns, aber für die Älteren unter unseren Hörern eventuell auch, an die wilden 90er. Da sind nämlich diese beiden Teams gleich 6-mal innerhalb von 8-9 Jahren aufeinander getroffen in den Playoffs. 3-mal davon in den Conference Finals. Und an diese Zeiten werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht zurückerinnern, weil sich die NBA ein bisschen gewandelt hat seitdem, stilistisch und so weiter. Aber es treffen zwei Teams aufeinander, die den Osten an der Spitze geprägt haben über viele, viele, viele Jahre hinweg. Und die jetzt beide wieder an dieser Spitze stehen. Die Pacers zum 2. Mal in Folge in den Conference Finals. Und die Knicks werden sich erneut daran versuchen, dieses Pacers-Team zu schlagen. Schlüsse zu ziehen aus dieser Zweitrundenserie letztes Jahr ist vielleicht nicht unmöglich. So ein paar Nuggets kann man da vielleicht schon rausziehen aus der Erinnerung. Aber erstens auf Seiten der Knicks Mitchell Robinson ab Spiel 2 raus, der damals halt noch ein größerer Bestandteil dieses Teams war, als er das heute ist. Julius Randle ausgefallen, OG Anunoby hat sich in Spiel 7 nach wenigen Minuten verletzt und auch Josh Hart und Jalen Brunson waren beide angeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Also da sind dann die Knicks halt einfach irgendwann auseinandergefallen und haben diese Serie verloren. Deswegen, und sie sind natürlich sowieso dadurch, dass man Mikal Bridges geholt hat, dadurch, dass man Karl-Anthony Towns für Julius Randle geholt hat, was nebenbei super interessant ist, weil jetzt beide Teams, die in diesen Trade involviert waren, in den Conference Finals stehen und wir noch gar nicht so richtig wissen, wer jetzt diesen Trade gewonnen hat und wer nicht. Also, viel rausziehen kann man nicht aus diesem letzten Jahr. Wo wollen wir anfangen? Auf welcher Seite des Parketts wollen wir anfangen? Und mit welchen Gedanken wollen wir anfangen? Ich würde es dir überlassen.
Fangen wir doch mit der Knicks-Defense an gegen die Indiana Pacers-Offense. Was denkst du, wie sehen da die Matchups aus? Wie macht man es mit Brunson verstecken? Wie macht man es gegen die Five-Out-Offense der Pacers?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist die Frage, über die ich am meisten gestolpert bin in der Vorbereitung. Mhm. Vor allem, also, dass du Brunson verstecken kannst, von mir aus sogar auf Nembhard, aber der macht mir dann doch ein bisschen zu viel mit Ball, als dass ich da Brunson dran gestellt haben möchte. Aber Brunson an Nesmith, Brunson an irgendeinem der Wings, die da von der Bank kommen, jemanden wie Mathurin, keine Ahnung, da mache ich mir keine so großen Sorgen. Klar, du wirst dann trotzdem gehuntet, also Halliburton wird dann durch erste Actions, durch erste Screens von dem jeweiligen, von einem Nesmith, von einem Nembhard, wie auch immer, versuchen Brunson auf sich geswitcht zu bekommen, klar. Aber ich denke, damit kommst du schon klar. Die größere Frage ist, wen verteidigt Karl-Anthony Towns? Weil, wenn du ihn klassisch Turner verteidigen lässt, was vom reinen 1-zu-1 Matchup wahrscheinlich der beste Fit wäre, dann ist es halt super easy für die Pacers, ihn in diese primäre Pick-and-Roll-Action mit Halliburton reinzubringen. Und das möchtest du aus Knicks Sicht ja eigentlich verhindern. Wenn er aber Siakam verteidigt, dann mache ich mir um dieses 1-gegen-1-Matchup, also dann kann Siakam halt wirklich in Isolation zur Arbeit gehen gegen Towns. Und ihn auf einen der Wings abzustellen, weiß ich nicht. So, wenn du ihn jetzt zum Beispiel an Nesmith stellst, dann stehst du halt schon vor dem Problem, wo stellst du Brunson hin? Außerdem Nesmith ein Super-Shooter bislang in diesen Playoffs. Also da habe ich nicht so wirklich eine Antwort drauf. Was würdest du machen mit Cat? Würdest du ihn einfach klassisch Turner verteidigen lassen und dann beten in der Pick-and-Roll-Coverage und gucken, dass du das durch Hilfe irgendwie geregelt kriegst?
Das wäre mein Plan. Ich würde jetzt nicht den Fehler machen und mich hier hinsetzen und sagen, ey, es gibt 14 Millionen Wege, wie die Indiana Pacers Offense die Knicks Defense schlagen kann. Und ich sehe nicht einmal ein, den Fehler habe ich einmal gemacht, das mache ich nicht nochmal. Ich bin allerdings ähnlich pessimistisch, dass die Knicks Defense eine große Chance hat gegen die bisher beste Offense der NBA Playoffs, kleine Sample Size hin oder her. Das, was die Pacers in den bisherigen beiden Runden am offensiven Ende gemacht haben, das war schon ziemlich beeindruckend und ich sehe nicht so wirklich, wie die Knicks da dagegen halten wollen. Wir sahen extrem viel Matchup-Hunting in der zweiten Runde. Die Pacers haben, bevor Garland zurückkam, Max Strus gnadenlos gejagt. Sie haben immer wieder auch Mitchell attackiert. Sie haben regelmäßig den schwächsten Cavs-Defender auf dem Parkett angegriffen. Und als dann Garland zurückkam, war halt das auch eine ziemlich einfache Wahl, wen man da angreift. Da wurde immer wieder Garland dann gejagt, der dann entsprechend natürlich angeschlagen überhaupt keine Gegenwehr leisten konnte. Und ich denke, wir werden etwas ähnlich sehen. Ich denke, dass Halliburton sowohl Karl-Anthony Towns als auch Jalen Brunson gnadenlos attackieren wird. Und ich bin da ehrlich gesagt pessimistischer als du mit dieser ganzen Brunson-Thematik, weil ich halt nicht so wirklich sehe, an wem man ihn verstecken will. Nampard, du hast angesprochen, macht zu viel mit dem Ball, als dass das ein besonders gutes Matchup ist. Du kannst natürlich auch nicht an Siakam ranstellen, du kannst nicht an Turner ranstellen. Und wenn du ihn dann an Nesmith ranstellst, hast du halt das Problem, okay, wen packst du dann entsprechend an Karl-Anthony Towns dran? Und das ist dann schon eine ziemlich schwierige Wahl, weil in vielen Fällen stehen beide halt am defensiven Ende auf dem Parkett für die Knicks. Die Pacers mit ihrer Five-Out-Offense, mit ihrem Ball-Movement, mit ihrer organisierten Offense, mit ihrem Spacing, dass sie in Angriffen teilweise 2 bis 3 Actions hintereinander laufen können, um ihr Ziel zu realisieren, und zwar sich einen effizienten Look zu kreieren, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Die Knicks haben das top gemacht über weite Strecken gegen Boston, gerade zu Beginn der Serie und im letzten Spiel zwischendurch. So die Spiele 3 bis 5 waren jetzt defensiv eher fragwürdig. Aber davor und danach hat man einen guten Job gemacht, hat überraschend viel geswitcht. Ich denke, auch das wird der Plan der Knicks sein, sehr, sehr viel zu switchen und dann einfach aktiv zu helfen. Und so viel es geht, Ananobi und Bridges halt an Siakam und Halliburton dran zu behalten, wenn möglich, viel Help-Defense reinzuspielen. Aber das ist halt gegen die Celtics auch irgendwo ein bisschen leichter als gegen diese Indiana Pacers, die womöglich eine bessere Playoff-Offense haben, als die Celtics sie hatten. Und dementsprechend bin ich da schon sehr pessimistisch, dass die Knicks regelmäßige Stops generieren können gegen diese Indiana-Offense, die schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut aussieht und schwer zu stoppen ist.
Absolut. Die Pacers haben auf jeden Fall die schnellere und egalitärere Offense im Vergleich zu den Celtics. Der Ball läuft wahnsinnig. Ich habe neulich eine Statistik gesehen. Die Pacers führen die Playoffs an, haushoch in den Pässen. Entweder insgesamt oder per 75 oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie sind super schnell, kommen schnell in ihre Actions. Du hast als Defense in Transition und selbst nach Makes hast du oftmals gar keine Zeit, dich so richtig zu sortieren. Da werden die Knicks riesige Probleme mit haben. Und Halliburton, ich habe gesagt, es gibt nicht viel, was man aus dieser Serie letztes Jahr rausziehen kann. Es gibt, wie ich finde, auf der anderen Seite einen großen Punkt, den man rausziehen kann. Da kommen wir gleich dazu. Aber auf dieser Seite, Halliburton hatte in dieser Serie ein 137er Offensivrating und 69% True Shooting. Und klar, du hast jetzt mit Bridges eine bessere individuelle Lösung an ihm, als das noch letztes Jahr der Fall war. Aber overall waren ja die Knicks wahrscheinlich eine bessere Defense letztes Jahr. Also Halliburton mag dieses Matchup. Seine Augen werden leuchten, wenn er den Court runterkommt und wenn er dann einen Brunson sieht, einen Towns sieht, selbst jemanden wie McBride sieht. Das stimme ich dir zu. Ich sehe nicht so richtig, wie die Knicks diese Pacers Offense vor große, unlösbare Probleme stellen sollen. Und dann kommt halt noch dazu, dass sie einfach on fire sind in diesen Playoffs. 40,6% Dreierquote, das ist mit Abstand der beste Wert von allen Postseason-Teams. Also selbst wenn du mal jemanden an Siakam dran stellen würdest, jemanden an Nesmith dran stellen würdest, diese Pacers haben halt aktuell einfach keinen Non-Shooter. Selbst wenn Mathurin von der Bank kommt, selbst wenn Toppin von der Bank kommt, die treffen halt einfach alle ihre Dreier überragend aktuell. Natürlich die Sorge, wird das vielleicht ein bisschen zur Mitte regressieren. Aber so wie die Pacers jetzt drauf waren gegen Milwaukee und gegen Boston, ja, sehe ich auch nicht so wirklich Wege, wie New York hier defensiv super krass dagegenhalten möchte. Es wird wahrscheinlich, und das ist vielleicht eine Überleitung auf die andere Seite, also du hast jetzt hier noch irgendwelche Gedanken.
Nee.
Es wird ein Shootout. Weil auf der anderen Seite bin ich zwar ein bisschen optimistischer als jetzt hier, aber Auch die Knicks sind natürlich eine wahnsinnig potente Offense. Und auch die Pacers sind jetzt nicht die allergeilste Defense und auch nicht am allergeilsten aufgestellt, weil du hast mit Turner, klar, viel bessere Verteidiger als Cat und auch bessere Verteidiger in Space. Aber du hast schon so ein bisschen ähnliche Probleme. Wahrscheinlich werden sie Turner an Hart stellen, könnte ich mir vorstellen. Und dann hast du Siakam an Towns und dann wirst du dieses Brunson Pick and Roll vielleicht auch ab und zu einfach switchen und Siakam an ihn dran stellen und dann irgendwie versuchen, über einen Scram-Switch in der Backline Halliburton von Towns wegzukriegen. Und wer verteidigt Brunson? Das, ich habe gerade gesagt, ein großes Ding kann man rausziehen aus dieser letztjährigen Serie. Sie haben begonnen mit Andrew Nembhard, bei dem ich sagen würde, der ist wahrscheinlich noch mal ein besserer Verteidiger, als er das letztes Jahr war. Und inzwischen wahrscheinlich sogar auf All-Defense-Level oder zumindest im Dunstkreis.
So weit würde ich nicht gehen, aber besser, ja.
Okay. Aber das hat letztes Jahr in dieser 7-Spiele-Serie überhaupt nicht funktioniert. Brunson hat nicht wirklich Probleme gehabt mit Andrew Nembhard. Und im Laufe der Serie haben sie dieses Matchup dann geswitcht, haben immer mehr Aaron Nesmith an ihn rangestellt, was dann auch nicht überragend funktioniert hat, aber gut. Was glaubst du? Wird Nembhard wieder erstmal den Job bekommen und dann mal gucken, wie es läuft? Oder sehen wir direkt Nesmith diesmal?
Ich denke, Nembhard wird wieder den Job bekommen. Aber ich sehe auch hier wieder Brunson, Punkte-Explosion, regelmäßig früh in dieser Serie. Und dann wird man halt langfristig mit Nesmith wahrscheinlich gehen müssen. Aber du hast es gerade schon sehr schön skizziert. Jalen Brunson wird jetzt, denke ich, nicht in dieser Serie die allergrößten Probleme bekommen. Ich denke, da konnten die Celtics mit White, mit Holiday, mit Brown ihn da schon vor mehr Probleme stellen. Und selbst da konnte er phasenweise machen, was er wollte. Also Jalen Brunson wird hier, denke ich, eine sehr gute Serie haben. Und auf der anderen Seite, ja, müssen halt die Pacers dann schauen, wie man gleichzeitig dieses Five-Out-Spacing der New York Knicks auf die Reihe bekommt, beziehungsweise diese Two-Big-Lineups, wenn wir sie mal sehen sollten. Da denke ich allerdings, dass die Cleveland-Serie sie ganz gut vorbereitet hat drauf, weil die Cavaliers konnten auch mit jemandem wie Mobley irgendwo ein Stretch-Big auf der 5 spielen lassen, was natürlich Towns ja überbieten kann, weil er einfach der viel, viel krassere Shooter ist und eine ganz andere Gravity hat. Aber diese Idee, okay, entweder du hast halt den Stretch-Big auf der 5 oder du spielst halt mit einer 2-Big-Lineup. Auf Seiten der Cavs waren das Allen und Mobley, auf Seiten der Knicks können das Mitchell Robinson und Karl Anthony Towns sein. Ich denke, da konnten die Pacers sich jetzt in der Cleveland-Serie schon ein wenig drauf einstellen. Ich denke, das wird ihnen jetzt auch geholfen haben für diese Knicks-Serie und ansonsten auf den Flügeln, dass du jetzt Siakam dann ranstellen kannst an jemanden wie eine Nobi, dass du Siakam ranstellen kannst an jemanden wie Bridges, dass du teilweise auch Siakam switchen kannst, um ihn dann an phasenweise auch sogar Brunson oder Towns zu stellen. Da sind die Pacers, denke ich, auf dem Flügel jetzt nicht katastrophal aufgestellt. Ich würde dir da schon zustimmen. Ich denke, dass die Pacers Defense einen besseren Job gegen die Knicks Offense machen wird als andersherum. Ich sehe aber auch hier nicht, dass sie sie jetzt komplett stoppen können. Dafür sind die Knicks offensiv zu gut. Wir reden hier über die beste Regular Season Offense gegen die beste Playoff Offense bisher in dieser Saison. Und da ist, glaube ich, Shootout, so wie du es beschrieben hast, ein ganz passender, treffender Begriff.
Towns war ein ziemliches Kryptonit für die Pacers Defense in der Regular Season, in den Matchups. Hat 30 Punkte pro Spiel gemacht bei 70% True Shooting. Das wird interessant zu sehen sein, wie man damit klarkommt. Und natürlich die Brunson-Komponente, die du immer hast. Das geht jetzt schon fast Richtung Tipp oder Richtung Prediction. Ich mache mir weiterhin, und wir kommen jetzt auch wieder an diesen Punkt, und wir haben es letztes Jahr gesehen in der Pacers-Serie.
Ja.
Ich mache mir weiterhin große, große Sorgen um die Tiefe.
Die Knicks sind dann irgendwann NBA-Champion. Und dann stellst du dich auch nach dieser Final-Serie, nachdem man die Thunder besiegt hat, ich mache mir weiterhin echt Sorgen um ihre Tiefe.
Ja,
aber ich verstehe es, hey, ich kann es verstehen.
Und es kommt halt auch dazu, du hattest 6 Spiele gegen Detroit, die ein Krieg waren. Du hattest 6 Spiele gegen Boston, die jetzt vielleicht kein Krieg waren, aber auch eine sehr physische Serie und eine sehr schwierige Serie. Und die Pacers, da kann man jetzt über die Cleveland-Serie kann man sagen, was man möchte. Das war schon legit, dass man Cleveland geschlagen hat. Aber es waren 5 Spiele gegen ein angeschlagenes Team. Davor hattest du Milwaukee in 5 Spielen gegen ein angeschlagenes, dezimiertes Team. Die Pacers sind sowieso das tiefere Team. Brunson hatte Knöchelprobleme in beiden Serien bislang. ich glaube, es könnte im Laufe dieser Serie wieder der Punkt kommen, an dem die Knicks einfach zu wenig im Tank haben oder an dem Rotationsspieler wegbrechen. Und an beiden Enden des Feldes, wenn dir Brunson oder Towns wegbrechen, ist es katastrophal für die Offense. Wenn dir Ananobi oder Mitt Bridges wegbrechen, ist es katastrophal für die Defense. Wenn dir Hart wegbricht, ist es nicht geil für beide Seiten. Sobald da einer wegfällt, glaube ich, könnte dieses ganze Konstrukt sehr in sich zusammenfallen. Wir wollen hier in der Prediction natürlich nicht mit irgendwelchen Verletzungen spekulieren. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn sich bei den Pacers Siakam oder Halliburton verletzen, ja, dann sieht es auch schlecht aus, ist klar. Aber die Meilen, die auf dem Tacho sind, auf Seiten der Knicks, machen mir weiterhin Sorgen. Die Wehwehchen, die jetzt Brunson schon hatte, machen mir Sorgen. Die 12 versus 10 Spiele machen mir Sorgen. Ja, das ist ein Faktor, den ich zumindest noch im Auge habe. Und du hast recht, wahrscheinlich werde ich bis zum bitteren Ende werde ich sagen. Und wenn die Knicks in den Finals Spiel 7 gegen OKC knapp verlieren, so ein Game-Winner von Shea am at
dann
the buzzer,
an der Tiefe
dann bin ich so, ja, siehst du, hier, da haben die Körner gefehlt.
Genau. Ja, absolut nachvollziehbar. Lässt sich nicht viel gegen sagen, zumal die Pacers halt generell auch einfach das tiefere und weniger verletzungsanfälligere Team sind. Dann machen wir uns mal ins Eingemachte. Ich tippe, dass du tippst Pacers in 6.
Nicht schlecht, der Tipp. Und das stimmt auch, aber ich habe sehr gehadert. Ich wollte eigentlich Pacers in 7 sagen. Ich bin überzeugt davon, dass die Pacers diese Serie gewinnen können und gewinnen werden. Aber Game 7 im MSG, ich weiß, sie haben letztes Jahr ein Game 7 im MSG gewonnen. Aber ich glaube, MSG ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Ebene, als es letztes Jahr noch der Fall war. Das sind die ersten Conference Finals für die Knicks seit 2000, seit 25 Jahren. Das Gebäude wird explodieren. Aber mit Pacers in 6 tue ich mich halt auch ein bisschen schwer. Das scheint mir dann ein bisschen zu knapp zu sein. Aber ja, mein Tipp letztendlich, bei dem ich gelandet bin, ich fühle mich nicht super gut damit, aber ist Pacers in 6.
Was denkst du denn, was ich tippe?
Knicks in 7.
Nee, ich tippe auf Pacers in 7.
Ah, okay. Dann hattest du die Cojones, die ich nicht hatte in dem Moment.
Aber auch hier, ich tue mich schwer, weil halt dieses Game 7 in New York ist und man da wahrscheinlich wirklich noch von Heimvorteil reden kann. Wir hatten es ja neulich in einer sehr ausführlichen öffentlichen Folge runtergebrochen, wie das aktuell in der modernen NBA mit dem Heimvorteil so aussieht. Aber ich traue ja den Pacers zu, dieses Game 7 on the road dann für sich zu entscheiden. Aber so richtig wohl fühle ich mich mit beiden Tipps nicht. Also weder mein Thunder-Tipp als auch der jetzt. Schwierig. Was uns dazu bringt, kurz, ich habe es jetzt nämlich in der Zwischenzeit mal durchgerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ich habe jetzt in dieser zweiten Runde 3 Punkte gemacht.
Okay, nämlich?
Ich habe die Warriors-Wolves-Serie komplett richtig getippt und die Thunder-Serie da wenigstens den Gewinner. Und die beiden Ostserien habe ich falsch getippt.
Okay, ich habe die beiden Ostserien auch falsch getippt, logischerweise. Und ich habe für Thunder und Minnesota jeweils einen Punkt bekommen. Das heißt, ich stehe jetzt, ich hatte nach der ersten Runde 9 und stehe dann dementsprechend jetzt bei 11.
Ich dachte, ich hätte 8 Punkte gemacht in Runde 1, aber ich dachte, du wärst irgendwie 2 Punkte vorne gewesen.
Na, lass uns gerne nochmal durchgehen. Warte,
Rockets, Warriors habe ich 0 Punkte.
Da habe ich einen.
Lakers, Wolves habe ich auch 0.
Ich auch.
Nuggets, Clippers habe ich halt 2 Punkte.
Ich auch.
Achso, stimmt. Okay, OKC, Grizzlies habe ich 1 Punkt.
Ich auch.
Celtics Magic habe ich 2.
Da habe ich nur einen.
Bucks habe ich 0.
Da habe ich einen. Da habe ich Pacers in 6 getippt gehabt.
Knicks Pistons habe ich beide Punkte bekommen.
Ja, ich auch.
Und Cavs Heat habe ich 1 Punkt bekommen.
Was war das letzte?
Cavs Heat habe ich 1 Punkt bekommen.
Ja, ich auch einen.
Aber da bist du doch nicht nur einen vorne, oder?
Ja, warte, Indiana in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doch, ich habe 9 Punkte. Hast du dann 7?
Im Westen habe ich 3 Punkte und im Osten habe ich 5 Punkte. Ja, okay, ja, nee, da hat sich jetzt auch wieder so angefühlt, als ob du deutlich mehr hattest.
Ja, ich meine auch, aber ich glaube, irgendwo hattest du 2, wo ich nur einen hatte.
Celtics Magic.
Genau, da hattest du 2 und ich nur einen und ich hatte 2 bei den Knicks. Hattest du da nur einen?
Nee, da hatte ich auch Knicks 2.
Ja, da hatte ich nirgendwo. Achso, du hattest 2, ich nur einen. Und ich hatte halt einen für Indiana, wo du 0 hattest.
Achso, okay.
Aber ansonsten wollen wir
dann sind wir jetzt gleich auf.
Ja, dann steht es jetzt 11-11 vor den Conference Finals. Ja, sehr schön. Und wir haben beide Serien unterschiedlich getippt. Nicht schlecht.
Okay, sehr gut.
Ja, dann haben wir es doch schon, tatsächlich.
Dann haben wir es.
Ich habe noch eine kleine Trivia dabei. Ganz kurz und schmerzlos. Nikola Jokic, führt die aktuellen Playoffs an in den Total Points, in den Total Rebounds, in den Total Assists und in den Total Steals. In den Blocks tatsächlich nicht, da ist er nur auf Platz 7, einem geteilten mit 12 Blocks. Ich möchte von dir jeweils den nicht Nikola Jokic heißenden Leader wissen in diesen großen Kategorien. Also quasi den Zweitplatzierten. Wer hat die meisten Punkte gemacht bislang in den Playoffs? Rebounds, Assists, Steals, Blocks. Also bei den Blocks den Leader-Leader, weil da Jokic, wie gesagt, nicht Erster ist. Bei allen anderen den Non-Jokic-Leader.
Hat Shay die zweitmeisten Punkte?
Shay hat die drittmeisten mit 319. Jokic 367 übrigens.
Ja gut, hat ja auch die mit Abstand meisten Spiele gemacht. Ist es ein anderer Nuggets-Spieler? Ist es irgendwie Murray oder so?
Murray ist auf 4 mit 305, aber auch weit oben mit dabei. Und Gordon auf 10 mit 227.
Ist es Brunson?
Es ist Jalen Brunson, 346. Mitchell auf 5, Edwards auf 6, Brown, also Jalen Brown auf 7, Randall 8, Towns 9.
Okay. Was jetzt?
Rebounds. Rebounds okay. Hat Jokic 178 geholt und damit 42 mehr als der Zweitplatzierte.
Rudy?
Rudy ist mit 96 Rebounds auf Platz 6. Auf einem geteilten Platz 6.
Hartenstein?
Ist der geteilte Platz 6 mit Rudy.
Lol. Ist es vielleicht so Aaron Gordon oder sowas in die Richtung? Einfach ein Mitspieler von ihm?
Aaron Gordon ist auf Platz 4 mit 106 und Christian Brown auf Platz 9 mit 90.
Crazy. Keine Ahnung, Alter.
Sind auf Platz 2 und Platz 3 zwei Spieler, über die wir gerade gesprochen haben, also die jetzt noch im Einsatz sein werden in den Conference Finals.
Na, ist es Towns oder so?
Yes. 136, Karl-Anthony Towns auf Platz 2. Das heißt, wenn sie weiterkommen, sowieso, wenn die Runde lange dauert, könnte er Jokic ziemlich easy noch überholen. Bei Chet Holmgren wird es dann schon schwierig, der hat nämlich 107, also da sind es dann schon 71 Unterschied. Okay. Das heißt, Jokic könnte eventuell sogar die Playoffs in den Rebounds anführen, obwohl er in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Oh. Assists, Jokic mit 112 auf Platz 1.
Ja, das sollte easy sein, also das muss Halliburton sein auf Platz 2.
Es ist Halliburton auf Platz 2, aber es ist sehr knapp tatsächlich. Halliburton 93 Assists, nur einer mehr als der Drittplatzierte.
Den wolltest du aber nicht von mir wissen, oder?
Nö, aber vielleicht packt dich ja jetzt der Ehrgeiz und du möchtest ihn trotzdem noch raten.
Oh nee, also das ganze Ding mit dem Ehrgeiz, das habe ich schon vor Jahren abgelegt.
Okay, es ist Jalen Brunson mit 92 Assists auf Platz 3.
Ja, gut.
Murray 4, Shay 5, Harden 6, J-Dub 7, Hart 8, Nembhard 9 und Edwards und Randall gemeinsam auf dem 10. Platz. Dann die Steals, Nikola Jokic Platz 1 mit 28.
Ja, waren halt 2 6-Spiele-Serien jeweils für die Knicks. Also dass da dann auch einige Knicks-Spieler vertreten sind, sollte nicht überraschen. Caruso?
Caruso auf Draymond. Platz 4 mit 20 und Draymond auf einem geteilten 5. mit 17.
Keine Ahnung, Alter.
Du hast gerade die Argumentation quasi schon geliefert mit den Knicks.
Hart?
Nee, das war genau der falsche.
Lol. Dann Bridges und Ananobi.
Yes, Platz 2 und 3 mit 23 respektive 22 Steals. Steals per Game in den Playoffs, der führende übrigens Gary Trent Jr. mit 2,6. Und jetzt noch die Blocks. Da, wie gesagt, Jokic weit abgeschlagen. Auf Platz 7, 12 Blocks, genauso viele wie Nick Batum. Und einen weniger als Luke Kornet, der 7 seiner 13 Blocks in einem Spiel geholt hat.
Crazy.
Wer ist der Block-Leader in den bisherigen Playoffs?
Ist es Gobert?
Two-Horse-Race. Nee, Gobert gehört auch überraschenderweise nicht zu diesem Two-Horse-Race. Gobert mit 13 auf dem geteilten Platz 4. Nee, Rudy Gobert hat in den laufenden Playoffs genauso viele Blocks wie Luke Kornet.
Hello. Ist es Chet Holmgren?
Chet Holmgren ist der Zweite in diesem Two-Horse-Race mit 24 auf Platz 2. Und einen mehr hat der Erste.
I don't know.
Miles Turner.
Oh, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Hat er so viele Blocks gesammelt?
25 Blocks, 2,5 pro Spiel. Das ist auch Platz 1 zusammen mit Zach Edey per Game. Und er hat die meisten Blocks Platz 3 Al Horford, Platz 4 Bridges und der geteilte Platz 7 dann Anunoby und Derek White zusammen mit Jokic und Batum, mhm, wie schon.
Wunderbar.
Erwähnt. Ich habe gerade Gary Trent erwähnt. True Shooting Leaders bislang. Jared Allen mit 79%, Jalen Duren mit 71% und Gary Trent Jr. mit 71%.
Naja, durch die ganzen, durch seine zwei Games, wo er die ganzen Dreier getroffen hat.
Ja. So, Freunde, ihr habt's gehört. Check. Wir sind super gespannt. Wir werden natürlich die Conference Finals für euch sowohl hier im öffentlichen Feed als auch bei Patreon im Supporter Feed begleiten. Deswegen patreon.com/doublestepback. Des Weiteren Holy gerne abchecken. Des Weiteren Julius und Tommys New York Reise gerne abchecken. Alle Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir danken euch von Herzen für den richtig krassen Support in den letzten Wochen. Wir sind da sehr stolz drauf, dass diesen Output, den wir aktuell liefern, und du hast es vorher gesagt, Julius, es ist ziemlich viel Arbeit, es ist ziemlich viel Grind, aber logischerweise machen wir das gerne, weil wir da auch wahnsinnig viel Herzblut reinstecken. Wir hoffen, das kommt rüber in jeder Folge, in jeder Minute. Und wir danken euch vielmals für euren Support und wir wünschen euch super viel Spaß bei den NBA Conference Finals. Playoffs, Baby, die beste Zeit des Jahres. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.